Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir es haben wollen, wir wollen seiner habhaft werden. Und deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann wollen wir eben wissen, was uns da regiert. Und die Reise, lieber Eske, hat uns jetzt zu Geld ist Kapital geführt.
Ja, das war die zurückliegende Staffel, die wir heute eben abschließen und abrunden wollen mit der üblichen Feedback-Folge.
Ganz genau. Und dabei gehen wir wieder anhand von Fragen durch. Diesmal können wir das ganz chronologisch machen. Also wir beginnen praktisch mit der ersten Folge dieser Staffel. Und dort haben wir eben Geld als Kapital bestimmt. Und wenn du magst, würde ich gleich mit einer ersten Frage beginnen.
Ja, gut.
An uns wurde herangetragen, dass in dieser allerersten Folge dieser Staffel, in der wir erklären, dass Geld Kapital ist, dass also aus Geld mehr Geld werden muss, schreibt uns einer unserer treuesten und liebsten Zuhörer, dass er während der Folge an das Schwundgeld-Experiment in Wörgl 1932 denken musste. Und dort wurde ja die Geldmenge automatisch stetig gemindert, sagte er mir übrigens noch mündlich, ich habe ihn sogar nochmal nachgefragt, aber dadurch die Umlaufgeschwindigkeit interessanterweise erhöht. Und das hat anscheinend dort ja die Wirtschaft zu der Zeit angekurbelt. Er fragt also, ist nicht Umlaufgeschwindigkeit genauso relevant wie Geldmenge? Könnte das irgendwie Geld theoretisch erklären? Und ich würde vorschlagen, dass wir erstmal versuchen, gemeinsam einzutauchen, was ist denn damals in Wörgl überhaupt passiert? Und ich erzähle vielleicht zwei, drei Sätze und du kannst es dann mal deuten, damit wir das Geld theoretisch hinbekommen. Wörgl 1932, diese Kleinstadt hat es nicht gut. Es ist nach der Wirtschaftskrise, die eben auch ganz Europa getroffen hat. Und die Stadt selber hat über 1,3 Millionen Schilling Schulden. Die Wirtschaft ist dort zusammengebrochen. Es gibt eine riesenhohe Arbeitslosigkeit. Die Bauprojekte können nicht weitergeführt werden. Die sind ratlos. Und dann kommt der neu gewählte Bürgermeister auf die Idee, eine eigene Währung einzuführen. Den Wörgler Schilling. Und zwar so einzuführen, dass er stetig an Wert schwindet. Wie haben sie das gemacht? Folgendermaßen. Ein Wörgler Schilling hatte nur Gültigkeit, wenn er jeden Monat eine neue Marke bekommen hat. Ja, man musste eine Marke bei der Gemeinde kaufen und zwar immer im Wert von Nominalwert von 1% dieses Schillings. Also wenn es jetzt dieses Scheins, wenn es also jetzt 100 Schilling Schein war, also Wörgler Schilling Schein, musste man jeden Monat eine Marke kaufen und aufkleben und die kostete eben 1%, sprich ein Schilling. Sonst blieb es nicht gültig. Insofern, durch diese Nachzahlung ist praktisch so etwas wie Negativzins, wenn man will, entstanden. Und der Schein hat also über das Jahr hinweg 12% an Wert verloren. Das erstmal zu der Art und Weise, wie es mit dem Schwund ging. Es hat tatsächlich die Wirtschaft anscheinend angekurbelt. Aber wir müssen noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn du erlaubst, Eske, die ich nochmal ganz, ganz wichtig finde.
Ja, klar.
Und zwar, zum einen ist es so, mich hat natürlich auch nochmal interessiert, ja, wie wurde es denn ausgegeben? Ja, und es ist so, die haben einerseits gesagt, man kann jeden Wörgler-Schilling in echte Schillinge eintauschen und umgekehrt. Allerdings gegen eine Gebühr von 2%. Und bei der Erstausgabe hat die Stadt tatsächlich angefangen damit, Gehälter zu bezahlen. Eben zum Beispiel für Bauprojekte. Also sie hat ausgegeben, indem sie Menschen bezahlt hat. Jetzt fragt man sich, wie konnte eine Stadt mit 1,3 Millionen Schulden Geld ausgeben und überhaupt diese Wörgler Schillinge haben, ja, indem sie tatsächlich Gelder, die ihnen zugeflossen sind von Land und Bund, zum Beispiel für Bauprojekte oder für Arbeitslosenhilfe, einfach umgewidmet hat und indem sie Leute gefunden haben, die gebürgt haben, dass man tatsächlich in echte Schillinge zurückverwandeln kann. Es gab so ein Konstrukt mit einer Raiffeisenbank und zum Beispiel der Pfarrer hat mitgebürgt. So, wie haben Sie sichergestellt, dass es akzeptiert wird? Ja, zum einen, indem Sie Steuern erhoben haben, eben in diesen Workler-Schillingen, also mussten die Geschäfte die haben, und eben durch diese Rücktauschmöglichkeit in echte Schillinge. Und so ist tatsächlich für eine kurze Zeit dort die Wirtschaft richtig angekurbelt worden. Signifikant ist die Arbeitslosigkeit gesenkt worden. Es klingt nach einem Wunder und es gibt auch einen Film darüber, heißt das Wunder von Wörgl. Also zurückgekehrt zu der Frage von unserem lieben Zuhörer, wie würdest du das Geld theoretisch deuten?
Ja, ist eine gute Frage, denn wir erklären, im Geld liegt der Zwang, mehr zu werden. Und nur wenn es mehr wird, folglich auch mehr Wert eben darstellt, funktioniert es überhaupt weiter als Wert, dann bleibt es sozusagen Wert. Und hier haben wir den Fall, dass es das Geld sozusagen obrigkeitlich festgelegt, kontinuierlich an Wert verliert und es funktioniert, die Wirtschaft wird angekurbelt. Das scheint sich ja zu widersprechen. Also es scheint unseren Aussagen da über das Geld als Kapital zu widersprechen. Aber jetzt, ja, und jetzt schauen wir uns an, warum wird da diese Wirtschaft angekurbelt? Jeder, der so einen Schilling in der Hand hat, hat jetzt die Drohung in der Hand, dass der seinen Wert verliert. Also hat er jetzt umgekehrt den Druck, dieses Geld möglichst schnell auszugeben. Das Problem der in diesem geschichtlichen Moment ist, das Geld macht Probleme. Das ist eine Wirtschaftskrise. Das heißt, die Geldkreisläufe funktionieren nicht, die Gewinne bleiben aus, es fehlt das Geld, wofür? Damit die Versorgung da läuft. Also das ist ein typisches geldspezifisches Problem, das da überhaupt in die Welt kommt. Die Geldkreisläufe funktionieren nicht und dann deswegen funktioniert die Versorgung nicht. Nicht, weil die Dinge, von denen die Leute da leben, fehlen würden, nee, aber sie kommen nicht mehr dazu, weil das Geld fehlt. Also typisches geldgemachtes Problem, die Versorgung ist stockt hier, weil der Geldkreislauf stockt. Da ist es jetzt ein Mittel, diesen Geldkreislauf anzukurbeln und zwar eben durch diesen Zwang. Achtung, wenn ihr euer Geld nicht rasch ausgibt, verliert es seinen Wert. Es verliert garantiert kontinuierlich seinen Wert. Also hat jeder das Interesse, den Geldschein, den er hat, möglichst schnell wieder in Waren umzuwechseln, auszugeben und damit eben jemandem wieder Geld zu verschaffen. Das heißt also, was gestockt hat, weil die Gewinne sich nicht ergeben hatten, wird jetzt ersetzt durch den Zwang, Achtung, es droht Verlust. Das funktioniert insofern, als es diese Versorgung also per Geld ankurbelt. Das aber kann natürlich nur in einer solchen Notsituation funktionieren für eine gewisse Zeit. Denn tatsächlich hat dieses Experiment gerade mal ein gutes Jahr gewährt, also von Juli des einen Jahres, also 32 bis September 33, glaube ich. Gut, wir müssen zugeben, dass es abgebrochen wurde, war jetzt nicht der Tatsache geschuldet, dass es nicht funktioniert hätte bis dahin, sondern das kam von außen, also vom Staat. Da kam dann die Drohung, Achtung, wenn ihr damit nicht aufhört, dann marschieren wir bei euch ein. Und der arme Bürgermeister wurde abgesetzt. Es wurde also nochmal von einer höheren Obrigkeit abgebrochen, dieses Experiment. Und so haben wir jetzt leider nicht den Beweis in der Hand, dass es sich nicht hätte fortsetzen lassen, dieses Experiment. Aber das wäre der Fall gewesen, denn diese momentane Ankurbelung der Geldvorgänge und damit eben wieder ein Ermöglichen der Versorgung mittels Geld, das ging ja doch auf die Dauer mit einem Schwund dieses Geldes einher und hätte dazu geführt, dass es dann auf andere Weise auf jeden Fall wieder gefehlt hätte. Also der Schwund des Geldes lässt sich momentan durch diesen schnelleren Umlauf ersetzen, der schnellere Umlauf des Geldes, ersetzt sozusagen den Schwund durch die Erhöhung seiner Präsenz. Aber insgesamt wäre es ja doch weniger geworden, gezielt, gewollt. Und so hätte sich das also in sich selber aufgehoben, eine Fortsetzung wäre nicht möglich gewesen, sondern da wäre das auf jeden Fall implodiert, das Ganze, und wurde nur leider eben dann durch Leute, die das vielleicht vorausgesehen haben, ich weiß es nicht, vorher gewaltsam unterbunden.
Also das Wunder von Wörgl wird aufgrund der Unterbindung von außen immer als Wunder weitergefeiert werden. All die Anhängerinnen und Anhänger von Gesellen und Co. werden immer noch denken, es wäre möglich gewesen. Das kann man jetzt empirisch so nicht widerlegen. Es gibt aber doch noch ein, zwei andere Gründe, die ich noch gerne hinzufügen würde, warum das nicht wirklich in dem Sinne eine Geldmengenreduzierung war, sondern es war zuallererst eine künstliche Erhöhung. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Denn was ist denn da passiert? Du hast eine unfassbar hohe Arbeitslosigkeit und die Menschen verfügen gar nicht über Geld. Und plötzlich wird Geld ausgezahlt, eine neue Währung ausgezahlt, in einer bestimmten Menge an Menschen, die sofort damit einkaufen gehen können. Ja, das erinnert fast schon so wie das Bitcoin-Experiment in El Salvador, ne, über das wir auch geredet haben. Wenn du eine Art neue Währung einführen willst und sie koppelst an eine andere, die alle anerkennen, ja, in dem Fall wurde ja das Wörgler Schwundgeld gekoppelt an Schilling. Zwar mit Abschlag, 2% Umtauschgebühr, aber gekoppelt. Das heißt, wenn ich jetzt Steuern erhebe in der neuen Währung und zweitens es die Möglichkeit gibt, es in echtes Geld einzutauschen, ist die Akzeptanz natürlich hoch. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass es vielleicht schwindet oder dass ich es für 2% einwechseln muss. Aber für jeden, der Geschäfte betreibt, ist es interessant. Und zugleich wurde ja die Geldmenge immens erhöht, weil all die Menschen, die vorher arbeitslos waren, nicht in Lohn und Brot plötzlich bezahlt wurden. Ja, das heißt, ja, es ist eigentlich eine immense Geldmengenerhöhung, die man am Anfang erstmal reinmacht, erhöht zugleich noch die Kaufbereitschaft, Umlaufgeschwindigkeit. Kein Wunder, funktioniert das erstmal. Ja? Aber es ist eben nicht dieses Prinzip nur überhaupt. Und das würde nicht funktionieren, weil genau das Wesen des Geldes, wenn wir alle von Kaufen, Verkaufen leben müssen, darin besteht, dass sich eben die Geldmenge erhöhen muss. Ansonsten kann es keinen Gewinn geben. Das heißt, wir sind sowohl theoretisch als auch empirisch haben wir hier Einwände.
Ja, also, und zwar Einwände in der Art eben, wir haben ja nichts gegen dieses Experiment und seinen Erfolg, sondern Einwände der Art, dass es eben nicht widerspricht der Tatsache, dass Geld selbst auf seine Vermehrung angewiesen ist. Das ist trotz der momentanen Einführung eines Schwundgelds, nämlich Einführung als zusätzliche Geldmenge, das hast du ja jetzt deutlich ausgesprochen, also dass es dadurch nicht aufgehoben wird, dieser sozusagen der Zwang des Geldes als Kapitalfunktion zu agieren. Und es waren ja auch verhältnismäßig geringe Mengen an Geld, die, glaube ich, letztlich umgelaufen sind, dann so 6.000 Schilling. Insgesamt die Menge waren so rund, ich glaube, 40.000. Gut, der Schilling hatte damals also eine bedeutend größere Kaufkraft, als er zuletzt dann hatte, bevor er zum Euro übergegangen ist. Aber insgesamt hat sich das natürlich sehr im Kleinen abgespielt und unbedingt eben, was du ja auch gesagt hast, innerhalb des Geldes, des Geldsystems, das ja davon nicht ersetzt, sondern vorausgesetzt war davon.
Fein. Ich hoffe, lieber Stefan, der du die Frage gestellt hast, das beantwortet das, was du möchtest. Ich würde zur nächsten kommen, ja, die auch von diesem Hörer ist. Ich lese dir vor und die richtet sich ja auch sofort direkt an dich, ja. Eskes Zungenschlag. Ich mag das Wort. Eskes Zungenschlag von wegen, so vermeintliches Zitat, formal sind wir alle Kapitalisten, weil wir uns ja alle des Geldes bedienen müssen, um daraus mehr Geld zu machen. Das formale Zitat von dir Ende. Halte ich bin jetzt wieder Stefan, für gefährlich missverständlich. Wenn dieser Zungenschlag nicht ergänzt wird um den Faktor Eigentum. Da Geld Voraussetzung für Eigentumswechsel ist, trennt es uns von den nötigen Gütern, die eben jemand anderer besitzt. Oder anderes besitzt, jemand anderer besitzt. Daraus erwächst diesem eine Machtposition, die es ihm ermöglicht, uns die Bedingungen für unser Überleben zu diktieren. Arbeite oder verhungere. Dieses Eigentum ist von Anfang an, in Klammer ursprüngliche Akkumulation, gravierend ungleich verteilt. Aber auch bei anfänglicher Gleichverteilung würde es sich aufgrund der Konkurrenzmechanismen bald wieder in wenigen Händen konzentrieren. Also auch wenn Geld immer schon seine Vermehrung in sich trägt, also Kapital ist, sollte man den Begriff des Kapitalisten vielleicht doch enger fassen. Erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Eske, dein Zungenschlag. Was hast du dazu zu sagen?
Also ich glaube wirklich, es ist wörtlich zitiert, dass ich gesagt habe, wir alle sind Kapitalisten. Und da gebe ich Stefan recht, man kann das missverstehen. Und zwar genau in diesem Sinne, dass wir heute, das weiß ich auch, dass wir heute, was Marx eine Ausdrucksweise aller Gang und Gäbe nennen würde, dass wir Gang und Gäbe eben den Kapitalisten als einen bestimmten Akteur innerhalb des Geldsystems eben betrachten, nämlich als denjenigen, der genug an Geld hat, um andere für sich arbeiten zu lassen, die er mit diesem Geld eben bezahlt. Das wäre sozusagen der Kapitalist und der andere, den er bezahlt, dann Arbeiter oder irgendwie anders Geldempfänger von einem Kapitalisten. Das hat zugleich irgendwie auch natürlich so einen moralischen Klang und das ist etwas, was mich daran stört, dass es dann das liegt dann nahe, wir könnten innerhalb des Geldsystems uns gut verhalten, nicht als Kapitalisten oder eben als böser viel Geldbesitzer, viel Geldeigentümer, der dann eben als Kapitalist agiert. Dagegen wende ich einfach sozusagen die allgemeine Tatsache, dass wir innerhalb des Geldsystems alle auf die Vermehrung von Geld angewiesen sind. Wir müssen ja noch nicht mal unbedingt jetzt dran denken, ich muss jetzt mein Geld vermehren, aber wir müssen und das Interesse daran haben, dass diese Geldwirtschaft läuft, indem sie Gewinne erwirtschaftet, indem sie Gewinne macht, Geld abwirft und also kapitalistisch richtig vorankommt. Das muss unser Interesse sein, so widerlich uns das sein mag. Also denken wir an die Gewerkschaften, die stehen den Kapitalisten, dem kapitalistischen Unternehmer gegenüber und aber fühlen sich komplett natürlich notwendig, verpflichtet an das Wohl des Unternehmens, an die Gewinne des Unternehmens zu denken und das heißt also ihre Forderungen immer danach zu relativieren, ob damit ein Erfolg des Unternehmens noch möglich ist. Und das sind dann auch ja immer Argumente, wir haben nicht so viel Erfolg und wenn wir die Arbeiter besser bezahlen, dann läuft auch sowieso die Arbeit da besser und so weiter. Das heißt, selbst wenn man sich als Gegensatz empfinden kann, natürlich zu den, ich würde sagen, Partikularkapitalisten genannten Leuten, man ist gezwungen, dieses Interesse, von mir aus dieses Interesse dieser Leute ebenfalls zu haben. Und selbst wenn man es nicht hätte, man steckt in einem System, das eben dieses Interesse bedienen muss. Und natürlich auch als derjenige, der sich von jemandem bezahlen lässt für seine Arbeit, wie so viele, ist darauf angewiesen, dass derjenige eben diese Gewinne macht, um dich bezahlen zu können. Das ist dieser ganz einfach eigentlich ein völlig banaler und leider so banaler Zusammenhang, aber dem man ja auch nicht entkommt. Und also ich bitte um Entschuldigung, wenn ich sage, wir sind alle Kapitalisten, dann meine ich nicht, wir stehen alle auf der einen Seite dieses Gegensatzes, den es natürlich auch gibt, der die über viel genug über Geld verfügen, um andere damit für sich einzuspannen und ihnen eben aufzuerlegen, für Gewinne zu sorgen. Ich meine es dann eben nicht innerhalb dieses Gegensatzes, sondern grundsätzlich. Das ist, ich finde natürlich eine Plage, eine Last, dass wir da drin gefangen sind in diesem System, um immer eben mit dem Interesse anzutreten, das Kapital zu bedienen, die Kapitalfunktion von Geld zu bedienen. Aber nur das meine ich, diese Abhängigkeit, diese Angewiesenheit darauf, das zu tun.
Ich gehe zum nächsten. Einer von zwei lieben Jense sagt zu uns, es ist so einleuchtend, warum Geld mehr werden muss, sobald ihr von der Konkurrenz der Kapitale untereinander sprecht. Also wenn Kapitalisten, die Geld vermehren wollen, indem sie in irgendeiner Weise Geld investieren und Arbeiter anstellen und wenn die in Konkurrenz treten, dann brauchen sie immer noch mehr durch Reinvestition und so weiter. So, er sagt weiter, aber warum Geld schon Kapital sein soll, wo es doch nur zirkuliert? Also wir kommen jetzt schon wieder auf diesen Punkt, ja, erschließt sich nicht ganz. Bitte leg das nochmal dar. Gerade wenn Leistungen gestundet werden oder der eine dem anderen kurz Geld leiht, kann doch die Geldmenge gleich bleiben, trotzdem rein durch Zirkulation Geld erwirtschaftet werden. Also welche Beispiele meint er? Die will ich kurz nochmal erläutern, Eske, bevor du antwortest.
Mhm, ja.
Ich bin auch schon wieder neugierig, was du sagen wirst. Also Geldmenge bleibt gleich in seinem Beispiel und reicht nicht. Warum reicht sie nicht? Ich will was von dir kaufen, hab's Geld nicht. Und du sagst, Daniel, überhaupt kein Thema. Ich weiß ja, dass du in der Zukunft wieder Geld verdienen wirst. Ich stunde dir, sprich, du zahlst in 4 Wochen. Dann würde ich in 4 Wochen damit, was auch immer ich von dir hätte kaufen können, wenn ich es weiterverkaufe oder verarbeite, was immer, an Geld gekommen sein, zahlst dir zurück, sagt der Jens, ist doch die Geldmenge gleich geblieben. Ja? Versteht er nicht, musste sich nicht erhöhen. Oder das andere Beispiel ist eben das, ich müsste jetzt dringend was kaufen, Holz für meine Holzproduktion, habe aber gerade das Geld nicht, Geldmenge reicht nicht und ich würde jetzt dich zum Beispiel fragen als ein Freund, kannst du mir kurz Geld leihen? Und du sagst, ja, kein Problem, also ich brauche es am Monatsende wieder, ich brauche es jetzt nicht, du leihst mir Geld, ich kaufe das Holz, mach meine Holzproduktion, verkaufe wunderbar meine sächsischen Weihnachtsschmuck-Dekos oder was auch immer und gebe es dir zurück. Sagt der Jens, hat sich doch auch die Geldmenge nicht erhöht. Also wieso ist hier die Rede von Geld muss mehr werden? Reicht es nicht aus, dass man stundet oder eben jemand anderem etwas leiht?
Das ist wirklich auf den Punkt wieder eben die große Schwierigkeit, die uns das Geld da macht, diesen Zwang zu seiner Vermehrung zu durchschauen, zu verstehen. Und zwar jetzt zwei Dinge. Jetzt als erstes Mal, also diese beiden Fälle von Stundung oder der eine leiht dem anderen Geld, das ist für uns nicht sichtbar eine Vermehrung des Geldes. Also es scheint uns keine Vermehrung des Geldes zu sein, ist aber eine. Und zwar jetzt nochmal eben die Erinnerung. Wie wird Geld geschöpft? Wie kommt es überhaupt in die Welt? Also auch, wie kommt mehr Geld in die Welt, selbstverständlich? Durch Kredit. Schauen wir uns den Kredit an. Ist es jetzt genau das Gleiche wie bei Stundung oder eben bei einer Leihe? Was anderes als eine Geldleihe ist es ja nicht. Rechnerisch. Also das, was uns vor Augen ist, ist ein Kredit nicht Schöpfung von mehr Geld, weil ja das Geld, was der eine dem anderen als Kredit gibt, sich als Schulden und Guthaben auf der einen Seite, Guthaben auf der anderen Seite, immer zu null wieder aufhebt. Ein Kredit, wenn er bedient wird, ist es vollkommen klar, dann ist nichts mehr, da ist nichts mehr da, tatsächlich. Aber solange er läuft, solange also da Geld vorgeschossen wird, solange auch eben Geld nicht gezahlt werden muss, aber sozusagen nur der Zeitpunkt, wo es wieder gezahlt werden muss, rausgeschoben wird bei der Stundung. So lange, und das geht natürlich nur bei Geld als reiner Zahl, so lange tut sich sozusagen diese Schere auf und verdoppelt sich komischerweise diese geschuldete Menge und hebt sich nicht auf. Das ist vollkommen irre und ganz, ganz schwer auch nur zu akzeptieren, dass es so ist. Und doch ist es nachweislich so, Geld entsteht als Kredit. Das heißt, alle Formen von Kredit, wo eine Zahlung von Geld rausgeschoben wird, ja, da haben wir diese immens grundlegende Zeitstruktur des Geldes. Sobald eine Zahlung rausgeschoben wird, dem einen also das Geld geschuldet wird, das der andere später zahlt, ist damit Geld entstanden. Und nur dadurch entsteht Geld. Es ist also nicht eine irgendwie eine abgeleitete, eine periphere Art, wie das Geld entsteht, sondern dadurch, durch diese Zeitverschiebung, die man eben als Kredit immer bezeichnen und deuten kann, beschreiben kann, entsteht Geld. Das heißt, vollkommen zu Recht, Jens, ja, es scheint die Geldmenge nicht vermehrt, sie ist es aber.
Das Verwirrende ist in der Tat, dass es Geld gibt, das nur für eine einzige Zahlung lebt. Ja? Warum ist es so verwirrend? Weil Geld sich ja einerseits dadurch bestimmt, dass es fortwährend sich gegen Waren wird eintauschen lassen können. Also ich nehme Geld nur an, weil ich auch in der Zukunft damit bezahlen kann. Es hat also den Schein einer Ewigkeit, ja, und einer Kontinuität. Mhm. In dem Beispiel der Stundung oder in dem Beispiel dieser Einmalleihe schaut es ja so aus, als würde man nur genau einmal damit bezahlen, und ist auch so. Das ist aber kein Einwand. Was ich wichtig finde noch an dieser Stelle, ist dieses Geld hat diesen kategorischen Imperativ, Kapital sein zu müssen. Und heißt noch lange nicht, dass es gelingt. Und das hat es schon von seiner Schöpfung aus. Wenn man nochmal diesen Imperativ betrachtet, ist ja Folgendes passiert. So unschuldig das scheinen mag, ist es das nicht. Wenn ich Geld stunde, bedeutet das, dass der andere jetzt den Imperativ hat, in der gleichen Menge, was er mir schuldet, Geld erwirtschaften zu müssen. Allein dadurch ist es schon Kapital. Weißt du? Das heißt, wenn es nicht gelingt, was passiert dann? Mini-Krise, insofern, dass der Schuldner seine Schuld nicht begleichen kann, das ist ein Problem, ja? Wenn man den Imperativ versteht. Und für mich hat das Problem, dass das Geld nicht da ist. Also von wegen, das Geld bleibt erhalten, eben genau nicht. Ja? Und insofern war mir das auch nochmal wichtig, dass dieses Beispiel schon zeigt, dass selbst eine Stundung oder ein kurzes Leihen eine Erhöhung von Geldmenge ist, und die Erhöhung von Geldmenge ist nie was Nettes, sondern sie ist immer schon der Imperativ, dass dieses Geld erwirtschaftet werden muss. Also diesen Aspekt wollte ich noch hinzufügen.
Sehr wichtig.
Ja. Eske, es ist wirklich schön, wir haben anhand all dieser Fragen schon mal zu Kapitel 1 von Staffel 3, also von Episode 11, heißt es ja bei uns offiziell, gezeigt, wie sehr wir in etwas hineinstechen, was alles andere als selbstverständlich ist, sondern wo man tief schauen muss, um es zu verstehen. Und wir sind ja dann weitergereist in die Antike, um weiter nochmal zu erläutern, was ist Geld als Kapital und warum gab es das früher nicht schon. Und du hast uns ja da mitgenommen in der Episode 12 mit dem Titel Das geächtete Leben der Höker und dem Untertitel Wenn Münzen noch kein Geld sind, Lug und Betrug der Kleinhändler. Du hast uns da mitgenommen in Literatur, in Cicero, ja, in Cicero, der davon berichtet, wie Großfernhändler auf Schiffsreisen Waren mitbringen und verkaufen, und das ist alles schön. Und da gibt es Menschen, die davon leben müssen im Inneren, des Romreiches, dass sie von den Fernhändlern Waren kaufen mit normierten Münzen, die weiterverkaufen und irgendwie es teurer machen müssen, als einer Logik von, vermeintlichen Logik von aus Geld mehr Geld machen folgen, um überhaupt überleben zu können. Also etwas, was uns komplett vertraut ist. Das, genau das kennen wir. Das müssen die ganzen Händler ja machen. Du hast davon erzählt und hast auch davon erzählt, wie die Römer das fanden, schmutzig, überhaupt nicht schön. Es war wunderbar, wie du uns da eingeführt hast. Und da hätte ich eine Frage für dich. Ja? Eine Frage, die du uns hoffentlich beantworten kannst. Ja? Und zwar, verstehe ich euch richtig, dass es vor dem Kapitalismus zwar kein Kapital gab, aber doch die ökonomische Bewegung, die wir Kapital nennen. Sprich, ein Händler kauft mit, wie ihr es sagt, normierten Münzen etwas, das ein Fernhändler von seiner Reise mitgebracht hat und verkauft es gegen eine höhere Anzahl dieser normierten Münzen weiter? Fragezeichen. Also verstehe ich euch richtig? Kann ich schon mal ja sagen, aber du musst es nachher beantworten. Jetzt geht's weiter. Ich verstehe schon, dass das dann kein Kapitalismus ist, weil es am Rande dieser Gemeinschaft stattfindet, weil es nicht das Prinzip der antiken Ökonomie war. Aber irgendwie ist es doch schon Kapital. Vielleicht dem Inhalt nach, aber nicht in seiner gesellschaftlichen Form, Fragezeichen. Aber es lässt mich auch wieder zweifeln, ob es nicht auch früher schon Geld gegeben haben mag, wenn es normierte Tauschmittel gab. Aber eben nicht das Prinzip der Gesellschaft, dann die einer Tauschgesellschaft oder Geldgesellschaft war. Das ist die Frage und ich freue mich auf deine Antwort.
Ja. Also das ist zum einen nochmal eine gezielte Nachfrage nach dem Charakter von Münzen. Sind die Geld oder nicht? Wenn es da Leute gibt, die mit Münzen etwas kaufen und es gegen mehr Münzen verkaufen, ist es nicht damit spätestens Geld? Nein. Da waren jetzt auch Formulierungen drin, die eben das nicht ganz korrekt beschreiben. Münzen sind nicht normierte Tauschmittel. Klar, Münzen sind eine normierte Menge an Metall. Ja. Also durch die Münzprägung wird klar gemacht, jede dieser Münzen stellt eine so und so große Menge an diesem Metall dar, auch die Art des Metalls, der Legierung wird damit eigentlich festgelegt, sodass man also hier ein Ding von einer ganz spezifischen Beschaffenheit vor sich hat. Wir müssen aber deswegen nicht glauben, dass dieses normierte Ding jetzt speziell für den Tausch gewesen wäre. Das sind die Münzen, werden für jede Art von Vergeltung, da klingt schon das Geld zwar an als Name, aber eben noch in der früheren Bedeutung. Jede Art von Vergeltung, dafür waren die Münzen, unter anderem Münzen, eben normiert. Es konnte natürlich auch andere Dinge geben, die da in einer Gemeinschaft speziell dafür gedacht waren. Vergeltung schließt ein, was weiß ich, auch Strafe. Also wenn einer dem anderen eine Ohrfeige gibt, dann ist er schuldig, eine solche Strafe zu zahlen. Und zwar jetzt nicht in Form von Geld, das dann also weiterläuft und irgendwie für Käufe verwendet wird, sondern in Form eines bestimmten Gutes. Das konnte also dann die Münze sein. Das konnten 20 Ass sein, die derjenige als Strafe zu zahlen hatte. Aber eine Zahlung bedeutet nicht, ich zahle in Tauschmitteln. Diese normierten Mittel einer Vergeltung im allgemeinsten Sinn, und insofern im Zahlungsmittel, Zahlung bedeutet nur, dass eben etwas zur Vergeltung, um eine Schuld einzulösen, überreicht werden muss. Diese Vergeltungsmittel, diese normierten, konnten alle möglichen Verwendungen haben und nur jetzt, also diese Höker insbesondere, also diese ganz, ganz kleinen Händler, die wirklich dann von ihrem Handel leben,
die
setzen dann zum Beispiel eben die Münzen ein und brauchen sie unbedingt als Tauschmittel. Das ist eine mögliche Verwendung eben der Münzen für den Kauf. Und gut, diesen Kauf können sie eben auch vermitteln. So, aber der Höker zahlt mit seinen Münzen dann eben, verkauft, also zahlt sie für irgendwelche Ware und verlangt sie für dieselbe Ware, aber eben in größerem Umfang. Und derjenige, dem er diese Münzen zahlt, der geht jetzt nicht hin mit diesen Münzen und kann mit denen nichts anderes anfangen als zu kaufen. Ja, das ist unsere Vorstellung, dass Münzen sofort auch eventuell durch ihre Normierung spezielle Tauschmittel wären. Das sind sie nicht. Sie sind nicht festgelegt darauf, als Tauschmittel zu fungieren. Der Großhändler, der da kommt, das ist auch einer, der ist nicht genauso wie der Höker darauf angewiesen, auf seine Handelsfahrten. Der lebt nicht von seinem Handel.
Genau. Das kann ich mich nur gerade erinnern, das hast du so schön erzählt bei dem Cicero, dass der Fernhändler deswegen auch so beliebt ist und so angesehen ist, weil er danach wieder das einzig Richtige tut. Er geht zurück, wie man heute sagen würde, auf seine Hacienda, auf seine Farm. Er geht zurück als Bauer, als Landwirt, wo er natürlich Leute für sich arbeiten lässt und arbeitet und lebt wieder von der Landwirtschaft. Daran kann ich mich noch so schön erinnern, weswegen er nicht schmutzig ist, richtig?
Der zieht sich nach dieser Fahrt wieder auf seine Besitzungen zurück. Das ist also überhaupt kein Professioneller, das ist ein Privatmann. Der König selber kann so eine Fahrt unternehmen und das schändet ihn nicht. Warum? Weil er ja nicht für das, was er dann eventuell im Inneren verkauft, mehr verlangen muss, es gibt überhaupt nicht diesen Gedanken, der hat damals so viel dafür gezahlt und hier verlangt er jetzt mehr. Warum? Weil das, was er eventuell weggetauscht hat, um das einzuhandeln, nicht sichtbar ist und vor allem, weil es eben hier nicht auf einen Wert zusammengerechnet wird. Es gibt diese Vorstellung von Wert nicht. Und wir sehen jetzt, wenn es in einer solchen Gemeinschaft, in einem solchen Gemeinwesen, also nicht die Vorstellung von Wert gibt, und das gibt es nachweislich nicht in der Antike, dann kann also auch dieses bisschen Münzverkehr in den Händen dieser ganz, ganz am Rande stehenden Leute, der Höker, nicht dazu geführt haben, dass diese Münzen das Tauschmittel geworden wären. Sie sind noch nicht einmal darauf festgelegt, Tauschmittel zu sein. Deswegen müssen wir nicht meinen, wenn da ein ganz kleiner Teil von Leuten darauf angewiesen ist, auf diese Vermehrung von Münzen, auf Vermehrung des Besitzes an Münzen, dass daraus sich schon der Charakter der Münzen als Tauschmittel zwingend ergäbe. Das tut er nicht. Geschweige denn eben eines Umlaufs durch das gesamte Gemeinwesen, der dann eben mit dem von Geld vergleichbar wäre. Übrigens, diese Gemeinwesen, das ist nicht das gesamte Römische Reich, diese Höker, das gibt's schon auch, dass eben einer dann sich mit seiner Kraxe da aufmacht und dann mal in die Nachbarstadt auch mal was bringt. Und das ist dann was ganz Besonderes. Dann hören die Leute, oh, da kommt einer, der war schon letztes Jahr da und der hat so gute Schuhe, also 12 Paar wahrscheinlich, und beeil dich, dass du da, wenn der kommt, dass du dann auch mir bitte da ein paar Schuhe auch besorgst. So sieht der Welthandel dann aus von diesen Leuten. Das ist dann eine Besonderheit, wenn dann einer mal die Stadt wechselt und weil er weiß, eine Art von Schuhen, die haben die dort nicht. Gut, also nochmal eine kleine Fußnote zum Umfang dieses Handels. Das ist wirklich das Minimale, was wir uns da vorstellen können.
Also was ich jetzt sehr, sehr schön fand, also einmal nochmal ganz klar, reines Tauschmittel, ist es dort überhaupt nicht. Ne? Das, was wir ja wirklich in Staffel 1, wirklich dargelegt haben, es ist kein reines Tauschmittel. Insofern fällt das schon mal weg. Also es ist sicher kein Geld. Und was ich jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend fand, war jetzt deine also deine Herangehensweise zu sagen, ja, und Kapital. Kapital bedeutet Wertproduktion. Also, dass man eine Rechnung anstellen kann, eine ganz klare Wertrechnung anstellen kann. Aber es ist, wird nicht in Wert gerechnet. Ja? Was da geht, ist sowas wie zu jeder Zeit gehen könnte, wenn ich 3 Hühner eintausche und kriege dafür irgendwas. Und das kann ich dann für 4 Hühner wieder eintauschen, habe ich ein Huhn mehr. Ja? Also, wenn ich davon lebe, das zu schlachten, here we go. Ja? Also, diese Art von Mathematik ist keine des Wertes. Und dass Wert so eine Rolle spielt für Kapital, führt uns, und deswegen überspringe ich jetzt eine Folge unabgesprochen, weil ich das so passend finde, dieses nochmal zu zeigen, dass Wertproduktion aus Wert Mehrwert zu machen, über eben das Geld, ja, als der reale Maßstab, als das, was das eint, den Prozess, dass das eben Kapital ausmacht. Und ich überspringe jetzt die Folge, zu der wir gleich zurückkommen, weil das so gut passt, und wir gehen direkt in die doppelte Buchführung. Catenaccio Contra, ja, schreibt, und er baut uns immer so sehr auf, Catenaccio Contra, ja, also ich danke für deine Kommentare, schreibt, und ich muss es einfach erwähnen, weil es mir so Freude gemacht hat, die Pointe, die wir am Schluss bringen, wo wir sagen, nicht was in den Büchern steht, ist der Skandal, sondern wenn wir Kapitalismus kritisieren, die Bücher selbst sind der Skandal, gegen die ermitteln wir. Und er schreibt, gegen die Bücher selbst ermitteln, geile Pointe. Am Schluss, danke, nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit. Aber zu der Berechnung von Kapital und wie die Reproduktion im Geiste entscheidend ist, damit es in der Wirklichkeit auch so ist, wird durch die Vollendung der doppelten Buchführung deutlich. Das war eine sehr, sehr schöne Folge rund um Sombart, wo wir Werner Sombart haben vorgelesen haben und mit ihm diesen Blick schärfen konnten. Und dazu gibt es eine spannende Frage, und dann können wir das nochmal verbinden, warum Kapitalismus nicht nur ein Zwang ist, in der irgendwie Sachen ausgetauscht werden, sondern dieser Zwang, aus Geld mehr Geld zu machen, auch einer ist, der durch die Bücher, durch ein Denken, durch ein Erfassungssystem reproduziert werden muss. Wieder der Frager, den wir am Anfang schon hatten, der fragt immer so eine Mischung aus kritisch und wertschätzen. Diesmal, hätte ich nicht gedacht, dass doppelte Buchführung so relevant für den Kapitalismus ist. Wohl wichtiger als die ursprüngliche Akkumulation. Aber kehren wir nicht dazu zurück, also machen wir nachher gleich, sondern was mich zum Weiterdenken angeregt hat, sind Bezüge zu Episode 11, also zu dem, was wir gleich am Anfang hatten, unsere erste Folge in dieser dritten Staffel, die ihr selbst gar nicht so explizit hergestellt habt. Also er kritisiert, aber im freundlich kritisieren, das ist, sondern sagt, hier, es gibt Bezüge, die er herstellt, nun zu der doppelten Buchführung, die wir eigentlich in der ersten Folge schon hatten. Und da möchte er einfach mal wissen, ob wir die Bezüge auch so herstellen. Erster Bezug, der Kreislauf des Geldes in der Buchführung kommt auch zu einem Plus-Minus-Null-Spiel wie die Wirtschaftskreisläufe. Ja, also wie ist der Bezug Wirtschaftskreisläufe zu diesem Plus-Minus-Null-Spiel, wodurch wir ja auch sagen, der Schein entsteht, dass es nicht mehr wird. Super interessante Frage, oder Eske? Super interessant. Ich gebe dir auch gleich die zweite und freue mich auf deine Antwort. Ich habe Ideen, aber ich möchte deine hören. Die zweite Sache, die er sagt, woran ihn diese Folge zur doppelten Buchführung erinnert hat, warum man damit Kapitalismus vollendet versteht, Geld als Buchgeld ist ja auch nur auf Konten. Ja, also dieser Prozess, wenn wir eine Bank, eine Privatbank Geld schöpft, schöpft es dadurch, dass es Konten gibt. Ein Konto, wo drauf steht, du schuldest mir so viel Geld, ein Konto, das zahle ich für dich. Ja? Auch nur auf Konten. Und gleicht sich nach derselben Logik aus. Ja? Also löst sich wieder auf. Wird das Buch also die Voraussetzung des Geldes und am Anfang ist das Konto? Fragezeichen. So. Also wirklich zwei interessante Fragen. Mit welcher möchtest du beginnen? Dann lese ich dir nochmal vor. Also die erste Frage, jetzt ohne meine Unterbrechung, bitte, bitte verzeih, lieber Fragesteller. Der Kreislauf des Geldes in der Buchführung kommt auch zu einem Plus-Minus-Null-Spiel wie die Wirtschaftskreisläufe.
Ja, und du hast schon recht. Das Konto steht ja da am Anfang. Das haben wir ja auch referiert. Und dieses Plus minus null aber entsteht erst sozusagen, wo als die Konten zu einem System verbunden werden und eben gedoppelt werden, sodass jedes Konto eigentlich als Plus und als Minus erscheint und das gleicht sich aus. Das gesamte Plus minus Null bei dieser Buchführung ergibt sich aber wodurch? Durch das Kapitalkonto. Nämlich, es gibt dann eben am Schluss eine Verrechnung, der jetzt mal ganz grob gesagt, der Eingänge, davon abgezogen Außenstände oder Schulden, da wird alles Mögliche drin gefasst. Und was da als Differenz rauskommt, das wird einfach, um dieses Null zu erreichen, als Kapital aufs Kapitalkonto geschrieben, beziehungsweise als Kapital da auf diesem Konto festgehalten. Das heißt, hier haben wir sozusagen das Plus minus Null genau damit erstellt, dass das Kapitalkonto eingeführt wird. Ohne dieses Kapitalkonto, also und da hat eben dann eben die da ist, haben wir sozusagen die Funktion der Wertberechnung sozusagen in einem Konto schön separiert und das heißt nicht umsonst Kapital. Und dass es sich plus minus null aufhebt, ist dasselbe eben wie bei der Schöpfung von Geld bei dem Kredit. Rechnerisch hält sich der Kredit immer zu plus minus null auf. Nur solange eben das noch nicht wirklich in Zahlungen geschehen ist, ist damit diese Geldvermehrung, diese Geldschöpfung geschehen, ist sie das neue Geld in der Welt. Und genauso ist es eben mit dieser Notation, dieser Differenz als Kapital in der Buchführung.
Wir gehen dann zurück jetzt in die Episode 13, Wirtschaft der Gelderwirtschaft, die historische Betrachtung. Ja? So. Die historische Betrachtung, wenn alles ökonomische Handeln genau einem Zweck gehorchen muss, mit Geld mehr Geld zu erwirtschaften. Du hattest uns da ganz, ganz viele schöne Stellen aus Karl Marx, das Kapitalband 1, Kapitel 14, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation herausgeholt, die eben das darlegt, was wir unter einer historischen Entstehung der Tauschgesellschaft auch selber so sehen und damit eben das in die Welt kommen von Kapital. Und hier haben wir wieder eine mutmachende Anmerkung von Catenaccio Contra, aber in dem Fall bezog auf Marx, wo ich nur zustimmen kann. Er schreibt sagenhaft, was Marx da alles an knallharter Realität eingefangen hat. Umso bemerkenswerter, da ihm ja gerne weltfremdes Modelldenken vorgehalten wird. Ja, komplette Zustimmung. Es ist insofern ja auch, wenn wir kurz in die Werkgeschichte gehen, interessant, dass das gesamte Kapital Band 1 einfach rein systemisch, würden wir heute sagen, geschrieben ist. Andere würden sagen dialektisch, ist der logische Zusammenhang von Kapital wird hergestellt. Und dann gibt es ein Kapitel, das vollkommen aus der Reihe fällt, komplett anders geschrieben wurde, und zwar natürlich bewusst, der war ja kein Dummi, der Marx, dieses Kapitel, das historisch, wo dann auch solche Sätze vorkommen, wie Gewalt ist eine ökonomische Potenz, es ist wunderbar, ich bin auch kompletter Fan von diesem Kapitel. Jetzt aber, lieber Eske, gibt es hierzu eine Frage. Hier taucht doch die systematische Frage in historischer Weise nochmal auf. Doppelpunkt. Ab wann gibt es Kapitalismus? Marx, den er hier ja zitiert, sieht in der einfachen Reproduktion von Kapital systematisch die Voraussetzung für Kapitalismus. Aber es bedarf der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter, von denen sprechen wir ja auch, und diese setzt materialistisch die Spaltung der vereinzelten Einzelnen in Kapitalisten, die über große Mengen an Produktivkräfte verfügen und eine Masse an Menschen, die sie nur noch versorgen können, wenn sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Voraus, also setzt diese Spaltung voraus. Dann erst kommt diese Wachstumsdynamik in die Welt. Und deswegen muss der Kapitalismus historisch auch erst entstanden sein. Es entsteht doch nicht automatisch. Also wenn ihr schon Marx zitierend heranzieht, dann würde ich gerne wissen, warum er ihm in diesem Punkt nicht folgt. Super Frage. Deine Antwort, freue ich mich.
Ich denke, ich beantworte jetzt nur einen Teil der Frage. Wenn ich festhalte, wir schätzen dieses Kapitel für die vielen historischen Beispiele, die Marx bringt, nämlich Beispiele dafür, wo eine Logik der Gelderwirtschaftung greift, die es vorher nicht gegeben hat. Also einfach zum Beispiel eben die Verwandlung von Land, das Bauern bearbeitet haben, von ihrem Herrn, von diesem Landlord, in ein Land, das eingehegt wird, wo dann eben, was weiß ich, Schafe draufgestellt wird, also Weide werden, Weidewirtschaft betrieben wird und also diesen Sinn hat, diese Wolle zu verkaufen, sodass also die Verwandlung von diesem Land auf diese Weise in Geldeinkünfte für diesen Landlord jetzt plötzlich neu entstanden sein muss. Und lauter solche Beispiele wir also bei Marx beschrieben sehen. Er nennt das ursprüngliche Akkumulation. Und zwar eben mit der Überlegung, ja, etwas, was du ja vorhin jetzt gesagt hast, Kapital setzt ja immer schon Kapital voraus. So, das Geld, das da mehr werden muss, muss ja schon bestanden haben und das Interesse aus dem mehr zu werden mehr, oder überhaupt eben Geldgewinne zu machen, das muss alles schon, setzt sich immer irgendwie so zirkulär voraus. Und aus diesem Zirkel versucht er dadurch zu kommen, dass er tatsächlich eben komplett an diesem Bild festhält. Nur der wird zum Kapitalisten, der über viel Geld verfügt. Entsprechend muss also erstmal eine sogenannte ursprüngliche Akkumulation von Kapital stattgefunden haben, die groß genug war, dass jemand das dann eben dieses Geld als Kapital einsetzen konnte. Genau genommen aber entkommt natürlich Marx dadurch nicht dem Zirkel. Er setzt das kapitalistische Interesse voraus, das irgendwie, doch aber vorher nicht bestanden haben kann, wenn es jetzt plötzlich greift. Er setzt das voraus und sagt dann, ja, nur, dann müssen wir jetzt nur noch beschreiben, es wird ganz, ganz viel von diesem Geld zusammengekommen und dann haben wir den Kapitalisten. Ja, also wir haben irgendwie den Kapitalisten als Ergebnis von dieser Sammlung, setzen ihn aber schon voraus mit seinem kapitalistischen Interesse. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wie entkommen wir diesem Zirkel? Ja, indem wir ja erklären, wie es zu Geld kommt, überhaupt nicht. Es kommt zu Geld nicht dadurch, dass Menschen das ein Interesse am Geld entwickeln, sondern durch diese gesellschaftliche Gegebenheit, dass überhaupt eine Gesellschaft von Kauf und Verkauf leben muss. Das hat zur Folge, dass Geld entsteht. Das setzt nicht das Interesse an Geld voraus, sondern es hat das Interesse an Geld zur Folge, weil es das Geld zur Folge hat. Mit dieser Entstehung, mit dieser historischen Entstehung gibt es keinen Zirkel, weil dann tatsächlich eben etwas Neues in der Welt ist, Geld mitsamt dem Interesse zu Geld zu kommen. Historisch passen ja die Beispiele, die Marx da bringt und übrigens mit denen er dann bis ins 19. Jahrhundert sich bewegt, wo also von einer ursprünglichen Akkumulation zum Beginn sozusagen des Kapitalismus nur noch schwer die Rede sein könnte. Also historisch passt es ja, diese Beispiele, die ersten Beispiele genau in die Zeit, von der wir sagen, da entsteht das Geld. Und mit dem Geld eben das Interesse, dass jetzt plötzlich der Landlord sein, diejenigen, von denen er bis jetzt gerade noch gelebt hat, seine Bauern, dass er die vertreibt, wirklich ins Elend treibt und auf eine unbeschreibliche Weise behandelt. Das packt ja einen bei diesen Beispielen immer so. Warum? vertreibt er das, diejenigen, von denen er gelebt hat, weil er jetzt von was anderem lebt. Das heißt, wir haben hier in diesen Beispielen immer das Beispiel so, jetzt greift etwas anderes. Jetzt greift eben Interesse an Geld. Und das Interesse an Geld ist insofern das Kapitalistische, als das Geld eben zu gewinnen treibt, auf Gewinne angewiesen ist, also zu einer Vermehrung.
Der Unterschied wird an dieser Stelle einfach deutlich. Was wir Marx absolut zugutehalten ist, dass er versteht, dass etwas, was eine so einer gesellschaftlichen scheinbaren Automatismus herstellt, von einer Reproduktion von immer mehr, er sagt an irgendeiner Stelle, sagt er auch, der sich selbst verwertende Wert als automatisches Subjekt, das ist eine wunderschöne Formulierung. Mhm. Ja. Ein Subjekt kann kein Automat sein, umgekehrt nicht, aber genau das hat es. Es hat was davon, als würde praktisch Geld, eine Sachlichkeit, die Notwendigkeit aus Geld, mehr Geld zu machen, so zu einem Automatismus werden in der Form eines Subjektes. Großartig. Wenn das entsteht, kann es nicht aus sich selbst entstanden sein, obwohl es sich permanent selbst reproduziert. Also dieser grundsätzliche erkennungstheoretische Gedanke ist einfach großartig. Aber sobald das in der Welt ist, ist es in der Welt. Und dann folgt mit Notwendigkeit daraus das, was es noch weiter reproduziert. Die Spaltung der Welt in Kapitalisten und im Lohnabhängigen. Das folgt notwendig daraus. Und natürlich verfestigt das die Macht des Systems nur überhaupt. Ja? Und natürlich reproduzieren sie diese, während die anderen eher vielleicht eigentlich nur noch abhängig sind. Ja? Die haben auch was davon. Es ist auch meinetwegen für eine Revolution oder für eine Veränderung spielt es eine Rolle. Aber wenn man sagen würde, die Verdichtung des Prinzips oder die Verewigung des Prinzips, das ja nicht ewig herrschen muss, das kann ja an jeder Stelle fragil zusammenbrechen. Ja? Wenn das das Prinzip ist und sagt, jetzt ist es erst durchgesetzt, dann könnte man sagen, okay, wir haben Kapitalismus erst in 10 Jahren. oder erst nachdem überhaupt keine ursprüngliche Akkumulation mehr stattfinden muss, haben wir Kapitalismus. Das heißt, wir haben hier einen Einwand in der Tat, weil wir sagen auch schon das, was er beschreibt, ist genau das, wie du es beschrieben hast. Die müssen Geld produzieren im Sinne von, sie müssen an Geld kommen, also wird alles dem untergeordnet. Und das setzt die gesamte Dynamik in Gang. Und deswegen sind wir an dieser Stelle einerseits ihn gerne zitierend, aber tatsächlich aber auch kritisieren und sagen, nicht das ist der Beginn erst des Kapitalismus, also wenn sich das durchgesetzt hat, sondern der hat davor schon begonnen. So, wir gehen jetzt zur letzten Folge dieser Staffel, Eske. Ja. Die kapitalistische Wirklichkeit. Wir machen auch immer in jeder Staffel gibt es dann eine Sache, die sich mit dem beschäftigt, woran wird es besonders sichtbar, diese Bestimmung von Geld. Ja? Und diesmal eben Geld als Kapital, Geld ist Kapital. Und deswegen die kapitalistische Wirklichkeit, also wie macht sich das sichtbar?
Ich habe tatsächlich noch zwei in gewisser Weise Nachfragen oder auch nochmal Hinweise. Also jemand hat mir seine Freude darüber geäußert, dass wir da tatsächlich eben auf die europäische Expansion zu sprechen kamen. Vielleicht nicht genug. Und es wäre mir jetzt nochmal wichtig, das überhaupt mal zu umreißen, worum es sich da handelt. Das ist ja ein unglaubliches Phänomen, da eben diese 4, maximal 5 Jahrhunderte, in denen die europäischen Staaten, zu denen sie ja in dem Zeitpunkt werden, sich aufmachen über die ganze Welt. Warum? Im Interesse, eben jetzt erstmal zu Gütern zu kommen, die sie zu Hause in Geld verwandeln können. Genauso, also wie der Landlord, der eben seine Bauern verjagt und da das Weidevieh da raufstellt, um daraus Geld zu ziehen. Dieser Zugriff auf die Welt greift da aus. Das ist tatsächlich als Begriff, diese europäische Expansion, obwohl es ihn gibt, finde ich viel zu wenig präsent. Wir haben bei Trump jetzt ja auch die Bewegung, der will ja auch alles, was irgendwie da an dieser Geschichte kritisiert wird, also sprich die Verwandlung von diesem Land, das dann Amerika heißt, durch die Europäer in eines in dem diese Europäer eben mittels Geld herrschen und alles andere, was da nicht mehr dazu gehört, vernichten. Das darf ja jetzt von Trump aus offiziell nicht mehr geäußert werden, am besten. Dann gibt es also einen richtigen Widerstand gegen dieses Bewusstsein von dieser brutalsten aller Bewegungen, mit denen eben das Geld auf die Welt ausgegriffen hat. Und mir ist es auch wichtig, dass das mal ständig im Bewusstsein ist, was für eine geschichtlich unfassbar umfassende Gewalt in diesen Jahrhunderten ausgeübt wurde, um das Geld als System durchzusetzen und eben dem Geld, die Welt, dem Geldinteresse zu unterwerfen. Ein anderer Hinweis, ja, eben, natürlich, ja, man könnte, dass man da noch sehr viel mehr bringen konnte. Das haben wir natürlich auch gesagt. Es ist uns ganz klar, dass wir da nur Wichtiges irgendwie rausgreifen davon, was da an Wirklichkeit bedingt wird durch diese kapitalistische Logik, wie sich also der Kapitalismus in der Wirklichkeit auswirkt. Und vielleicht nur noch einen Punkt mal wieder berührt. Der heutige Autoverkehr. Jeder sieht, was das für ein Wahnsinn ist. Jeder weiß, die Verbrenner dürften eigentlich nicht mehr sein. Zugleich haben wir jetzt gerade die Tage hier in Deutschland den politischen Autogipfel gehabt, so wurde es genannt, wo sich die führenden Politiker zusammentun, um zu überlegen, wie der notleidenden Automobilindustrie geholfen wird. Das heißt, wir haben jetzt nicht etwa Not an Autos, aber die Industrie, die Autos herstellt, hat Not. Welche Not? Dass sie zu viel Zeit haben, wenn sie keine Autos mehr herstellen müssen? Nein, natürlich. Es ist die Not, dass sie zu wenig Autos verkaufen, also zu wenig Gewinne machen. Da kommen dann noch eben auch die Zölle aus Amerika und die Konkurrenz aus China insbesondere. Aber es ist ein höchstes politisches Interesse, dafür zu sorgen, dass die Autoindustrie Gewinne macht. Und das ist ja nicht erst seit diesem Autogipfel so, sondern es ist ja schon so lange es Autos gibt. Und vor allem eben seit klar wird, welche Geldbedeutung dieser Zweig der Industrie hat, wie viel Geld da gemacht wird, wie viel Zuliefererindustrie daran hängt. Das heißt also, wenn hier diese Industrie Not leidet, das heißt an Gewinnmangel leidet, dann muss für diese Gewinne gesorgt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass es auch in dieser Branche der Wirtschaft eben funktioniert. In der insbesondere, deswegen gibt es einen eigenen Gipfel dafür, aber letztlich gilt es für jede Branche. Die Baubranche darf nicht plötzlich mal aufhören, Häuser bauen zu müssen, weil wir schon genug Häuser hätten. Oder nein, aber dann kommen ja da auch die Preise noch störend dazwischen, dass es sich nicht genug lohnt, neu zu bauen, und das muss jetzt geändert werden, dass da auch genug Gewinne rausspringen, dass dann ins Bauen investiert wird und so weiter. Beim Verkehr haben wir diesen unglaubliche Präponderanz des automobilen Verkehrs schon seit Jahrzehnten, also wo das Land eben mit entsprechenden Straßen zugebaut wird, die Städte darauf ausgerichtet werden. Und jeder weiß, dass das schädlich ist. Keiner steht auch gerne im Stau und hat natürlich dann insofern als Autofahrer das Interesse, dass noch mehr Straßen gebaut werden, noch mehr Umgehung und so weiter. Das heißt, wenn erstmal das so, dieses Auto so befördert wird, natürlich auch beworben wird, dann muss entsprechend ein ganzes Land, müssen ganze Länder danach ausgerichtet werden und werden sie auch ausgerichtet.
Und hier ist nochmal, wir haben ja auch in dieser Folge über Innovation gesprochen, ja, inwieweit ständig es Innovation geben muss und soll, damit immer weiter noch mehr Geld ausgegeben wird. In der Automobilindustrie verhalten sich zwei interessante Phänomene als bedrohlich. Und zwar zum einen die sogenannte Sharing Economy, dass jüngere Menschen nicht mehr an diesem Status hängen, ein Auto als ihr Eigentum haben zu müssen, sondern die wollen es einfach nur benutzen können, in Verbindung mit dem autonomen Fahren. Bei einer Sharing Economy, wo man nicht den Status hat, ich habe ein eigenes Auto, sondern einfach sagt, ich möchte mit dem Auto entspannt reisen können und autonom fahren, bräuchte man nur noch 10-20% der Autos. Weil 80% stehen rum. Blechmüll, nicht genützt. Und das ist ja eigentlich eine frohe Botschaft. Ja? Nein, nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Das ist die Bedrohung von dem deutschen Automobilkapitalismus. Ja? Und deswegen muss man gegen die Bedrohung etwas tun. Das will mir nur gerade ergänzen zu dem ein, was du gesagt hast. Ja? Ach, Herr Jemine.
Ja, wunderbar. Eben. Also das hat, man kann in einem solchen Thema so viele Erweiterungen noch finden, wie weit sich das geht. Und da müssen wir nur um Verzeihung bitten, dass wir halt da uns nicht endlos darin verlieren können, sondern einfach was rausgreifen. Und das war eben die Bitte nochmal, die an mich herangetragen wurde, vielleicht nochmal irgendwas da aufzuzeigen, anzudeuten.
Ja. Ja. Das ist ja auch ganz entscheidend. Also wir wollen ja nicht einfach nur eine Grundlagenforschung machen, der Grundlagenforschung wegen, auch wenn die so aufgebaut ist, dass es wirklich eine theoretische Grundlagenforschung ist. Deswegen diese langen Arten, die wir haben von jetzt drei Grundlagen-Theorie-Staffeln, Geld als reines Tauschmittel, Geld als Wert, Geld als Kapital, warum das so zusammenhängt, sondern wir wollen natürlich die Wirklichkeit erklären. Unbedingt die Wirklichkeit erklären. Aber dieser Zusammenhang ist entscheidend. Trifft man es richtig? Und wenn man den Anfang nicht richtig trifft, trifft man irgendwann auch die Wirklichkeit nicht richtig. Ja, deswegen sind wir auch da so stur und kleinkariert und detailversessen. Dass ich verstehe, dass es im Land mal Leute nervt. Und vielleicht die abschließende Frage, die super theoretisch ist, die wir zur Not auch nochmal rausschneiden. Aber an der wird schon noch auch mal deutlich, warum wir einen bestimmten Anspruch haben, Dinge anders zu erklären, weil wir die Wirklichkeit erklären wollen und uns ihr nicht ausliefern. Deswegen ermitteln wir ja gegen Geld. Und das ist eine super Theoriefrage, aber die spielt eine Rolle. Und zwar dieser Typ, der immer wieder so komisch interessante Beiträge macht, ich möchte echt mal rausfinden, wer er ist, schreibt, Geld, so klingt es bei euch, ist so etwas wie Licht. Ja, und zwar Welle und Teilchen oder wie bei Heisenbergschen unscharfe Relationen immer nur zur Hälfte zu fassen. Also zur Hälfte zu fassen, Heisenberg wäre ja, ich kann entweder den Ort bestimmen oder die Geschwindigkeit. Und dann sagt er bei euch, in der Zeit oder in der Menge. Und ihr deutet auch an, dass die Denkfehler daran bestünden, falsch die Ebene zu wechseln. Klingt super spannend, bitte erläutert das. Auch, dass es gewissermaßen sich zwischen verschiedenen Sphären, sprich Kreislaufen, wechselt. Also ein Geld, das der eine erwirbt, kam nur vor dem Kauf in die Welt, weil es per Kredit geschöpft worden ist. Und der Verkäufer nimmt es nur an, weil er sich verspricht, in der Zukunft damit seine Kaufkraft erhalten zu wissen. Und zugleich ist die Bestimmung aus seiner Schöpfung, oh je, langer Satz, kann sich keiner merken, sorry, dass es wieder vergeht, wenn die Schuld beglichen wird. Also ist auch hier in einem Widerspruch, einerseits ewig in der Zirkulationssphäre zu verbleiben, diese zusammenzuschließen insgesamt und in der Zeit und parallel notwendig vergehen zu müssen, der Geldschöpfungssphäre. Ich bin schon inspiriert gewesen von dieser Frage, als ich Focher, weißt du, kurz darauf erzählt habe, dass es sich ja um zwei Kreisläufe vermeintlich handelt, ja? Dass der Imperativ, ja, der kategorische Imperativ Kapitalismus dieses System prägt und das bedeutet, kategorische Imperativ aus Geld mehr Geld zu machen und dass der in jeder dieser Sphären, die man zugleich mitdenken muss, drin enthalten ist. Sowohl in der Kreditsphäre, die das Geld schöpft, aber schöpft nur, damit es erwirtschaftet und zurückgezahlt werden kann, damit auf die andere Sphäre verwiesen ist. In der anderen Sphäre eben auch genau diese Zeitdimension, ich nehme Geld nur an, weil ich später eben wieder damit kaufen kann, muss aber versuchen, daraus ein Mehr zu machen. Gleichwohl funktionieren die in sich wie Kreisläufe. Das heißt, wenn man Geld versucht zu fassen, muss man total aufpassen, wo man gerade ist. Und wenn man die Sphären oder die Ebenen wechselt, erkennt man nichts. Also die eine ist immer eine Zeitdimension zu denken. Wir gehen jetzt nicht auf alle Details hinein, aber die Zeit des Geldes zu verstehen, du nennst es in deinem Buch die Zeitstruktur des Geldes, ja, die es ja wohl im Kredit gibt, später zurückgezahlt werden zu müssen. Dadurch nimmt man etwas vorweg zeitlich, schon als wäre es erwirtschaftet worden. Und auf der anderen Seite die Zeitdimension, ich nehme Geld nur an, weil ich später damit kaufen können will. Und entweder die Zeitdimension oder die Mengendimension. Und gerade wenn es darum geht, Kapitalismus zu verstehen, was er uns allen auferlegt, muss man beide Sachen verstehen. Deswegen gibt es ja immer ein doppeltes Geldwachstum. Einerseits müssen die Warenmengen so sehr mitwachsen, dass sie mehr an Geld erwirtschaften können in der Tauschschwere. Auf der anderen Seite muss die Geldmenge stetig wachsen, sprich die Kreditmenge. Und das führt uns, ich würde es gar nicht lange da noch drauf eingehen, wenn das für dich okay ist, weil das führt uns direkt in die nächsten zwei Staffeln, die kommen werden, auf die ich mich freue. Ja? Einerseits, dass wir uns eben um die Warenschöpfung nochmal näher bemühen, zeigen, was heißt es, wenn eine gesamte Gesellschaft permanent mehr Waren produzieren muss im Sinne von Warenwert. Und auf der anderen Seite alles, was nochmal Geldschöpfung ist, die ganze Kreditwirtschaft. Mit der werden wir uns ja in der nächsten Staffel beschäftigen wollen, Eske.
Ja. Das ist also unsere nächste Folge, nämlich die erste Folge in der Staffel, in der wir uns beschäftigen mit der Schöpfung von Geld, mit der Vermehrung von Geld nochmal speziell, bevor dann eine weitere Staffel, insbesondere eben die Vermehrung von Waren, sich vornimmt, die damit zusammenhängt und die daran gebunden ist, an die Geldvermehrung.
Ich freue mich darauf. Ich freue mich ja? auf die nächste Folge, ich freue mich auf die nächste Staffel. Du bist bestimmt einverstanden, dass wir das jetzt beenden, hier und jetzt, ja? Damit beenden wir das. Ja. Wir sind die Money Profiler, wir sind im Geld auf der Spur.
Und wir ermitteln gegen Geld, weil wir seiner Übermacht uns nicht einfach ergeben wollen.
Genau, wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom MoneyLab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.